Heute mit uns im Studio ist Herr Professor Bernd Wannenwetsch. Es freut uns sehr, dass Sie hier bei uns sind, dass Sie die Einladung angenommen haben. Sie sind Professor an der FTH Gießen und haben in Ihrem Leben über sehr vieles geschrieben und gesprochen. Heute möchten wir über ein Thema sprechen, das in der letzten Zeit immer wieder aufkommt und immer auch wichtiger zu werden scheint, und zwar der christliche Glaube und Politik. Was haben diese Größen eigentlich miteinander zu tun? Haben sie überhaupt etwas miteinander zu tun? Und Sie, Herr Wannenwetsch, haben sehr viel darüber geschrieben und geforscht. Und deshalb freuen wir uns jetzt sehr, mit Ihnen da ins Gespräch zu kommen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge «Glaube und Gesellschaft im Gespräch». Abonniert den Kanal, gebt uns ein Like oder schreibt uns in die Kommentare. Vielen Dank.
Um gleich anzufangen, wir leben ja im Westen und man würde sagen, der Westen ist christlich geprägt, also historisch gesehen. Wir sind in einer bestimmten politischen Situation angelangt und da wäre meine erste Frage, wie sind wir dahin gekommen? Sind wir noch in einer Situation, wo man sagen kann, eigentlich ist unsere politische Situation, wie wir sie jetzt haben, noch eine christliche oder christlich geprägte? Oder sind wir schon postchristlich? Was würden Sie dazu sagen?
Ja, also zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung. Ich komme sehr gern hierher. Ich erinnere mich an so eine Begebenheit, als ich damals in England gelehrt habe. Da hat der Erzbischof von Canterbury mal so einige theologische Ethiker nach London in den Bischofspalast eingeladen zu so einem recht intimen Gesprächsabend mit Gordon Brown. Der war, wenn Sie sich erinnern, also wahrscheinlich sind Sie zu jung dafür, aber der war mal Premierminister in England und durchaus auch bekannt für seinen christlichen Glauben. Da war ja auch Pfarrersohn, so gestandener Church of Scotland Typ. Und der hat dann damals, als er gerade schon ein paar Monate entpflichtet war von seinem Amt, so ein bisschen auch aus dem Nähkästchen geplaudert, zu dieser Thematik Christentum und Politik, Christen in der Politik. Und er hat gesagt, ja, liebe Leute, also ich habe während meiner Zeit zwei oder dreimal versucht, was ausdrücklich christlich Motiviertes so auf die Agenda der Gesetzgebung zu schieben. Und das ist jedes Mal mit einer Wucht schon im Anfang abgeschmettert worden, dass mir sehr schnell klar wurde, also so läuft das nicht. Ne? Sobald irgendwie die Medien davon Wind bekommen haben, da ist gewissermaßen so eine Art christliche Motivation dahinter, war das Ding schon medial erledigt. Und er sagte dann, naja, man muss natürlich so ein bisschen den längeren Atem haben. Manchmal habe ich dann halt Dinge versucht, politisch zu lancieren, wo ich dann halt sozusagen die christliche Predigt einfach weggelassen habe. Und dann ist manches sozusagen inkognito auch da sozusagen zum Fliegen gebracht worden. Aber insgesamt war mir halt klar, es ist aktuell, das ist jetzt ja auch schon wieder 15 Jahre her, aber eine Zeit, in der christliche Politik, um es mal so direkt zu apostrophieren, nicht funktioniert. Die Medienlandschaft ist insgesamt eher von einem emanzipatorischen Impuls noch geprägt. Christentum, das ist sozusagen altbacken, altvorders. Damit assoziieren wir Gebote, Gesetze, alles, was unseren heiligen Kühen wie der Selbstbestimmung und so weiter entgegenläuft. Und deshalb hat sich da eine Aversion auch ausgebildet, die, denke ich, auch jetzt heute, 15 Jahre später, durchaus noch spürbar ist. Aber es gibt natürlich mittlerweile auch stärker Gegenbewegungen. Also das sieht man ja natürlich eher sozusagen in der freieren Szene, zu denen also dieses auch Podcasts gehören, wo dann Leute schon wieder neu fragen, muss das jetzt wirklich das Ende der Fahnenstange sein, dass wir uns auf diese neoliberale Doktrin einigen, Glaube ist Privatsache. Na, sie können zu Hause in ihren vier Wänden machen und auch glauben, was sie wollen. Na, aber sobald sozusagen das politisch-öffentliche Terrain betreten, müssen sie dann also in der Sprache sprechen, die sozusagen universal verständlich ist. Mhm. Und wenn sie vielleicht auch christlich oder sonst wie religiös motiviert sind, müssen sie erstmal eine Übersetzungsleistung bringen. Also sie dürfen dann zum Beispiel nicht sagen, aus dem Gebot der Nächstenliebe heraus finden wir, dass jetzt so eine Gesetzeseingabe dringend erforderlich wäre, sondern sie müssen dann vielleicht von Solidarität reden oder so. Und man hat natürlich in dieser Doktrin, Glaube als Privatsache, aber auch Vereinfachungen vorgenommen, die, die denke ich, auch gilt anzusprechen. Mhm. Was meinen wir eigentlich damit? Ne? Mhm. Und was sollte damit vielleicht auch nicht gemeint sein? Mhm. Also ich denke, dass das so einer der Punkte ist, über den wir dann vielleicht da nochmal tiefer ins Gespräch kommen.
Also ich würde gerne gleich anhängen, weil das ist eine sehr spannende Frage. Ja. Und ich glaube, das steht ja auch häufig, teilweise auch einfach implizit dahinter heute, wenn man über Themen wie eben Glauben in der Öffentlichkeit spricht. Ist denn Glaube nicht Privatsache?
Naja, es kommt darauf an, was Sie unter Glauben verstehen. Es ist natürlich ganz klar. Es gibt auch natürlich theologische Traditionen, die da eher in diese Richtung tendiert haben. Ne? Also vielleicht mit so Namen wie Schleiermacher assoziiert, der da vom Glaubensbewusstsein gesprochen hat. Und in dem Sinne den Glauben schon eher also so eine innere Gestimmtheit verstanden hat. Aber selbst Schleiermacher hat ja da öffentlich agiert, also eine Universitätsgründung und so, der hat da richtig mitgemischt. Aber ich denke, von den biblischen und auch dogmatischen Grundlagen der christlichen Geschichte her würde man doch ganz klar sagen, wie kann der Glaube an einen Kosmokrator, ein griechisches Wort, das die ersten Christen ja für den Christus, den sie verehrt haben, gewählt haben, also den Herrscher aller Welten, wie kann ein Glaube daran eine Privatsache sein? Die Römer hatten ja eine relativ tolerante Religionspolitik. Die haben auch gesagt, also bei den Völkern, die sie da erobert und unterjocht haben, es ist schon cleverer, denen ihre Religion zu lassen. Also ihr könnt eure Götter gerne weiter anbeten. Ja. Und die hatten ja im Grunde dann auch so eine Art, wie soll ich sagen, frühe Präfigurierung dieser Glaube ist Privatsachen Ideologie am Start, indem sie eben gesagt haben, was die Leute zu Hause verehren, sozusagen da in ihren Herrgottswinkeln. Die sogenannten Penates, also die Hausgötter oder Hausgötzen, da sind wir tolerant, da kann jeder machen und denken und anbeten, was er will oder sie. Nur im Hinblick auf die öffentlich relevanten Kulte, da würden wir dann doch erwarten, dass alle jedenfalls die römischen Staatsgötter mit verehren, denn die sind ja verantwortlich für das Wohl und Wehe der ganzen Respublika und des ganzen Weltreichs, da müssen wir schon mitmachen. Ne? Ja. Also die Römer hatten im Grunde schon eine frühe Form dieser Unterscheidung von privat und öffentlicher Religion. Und die Christen mussten an dem Konzept damals schon grandios scheitern, weil sie gesagt haben, nee, der Christus, das ist für uns kein Hausgötze. Sondern der ist der Herrscher der Welt, der ist also mal alle mindestens in Konkurrenz mit Apollo und Co. Und das, die Römer haben das tatsächlich verstanden und waren deswegen ja auch zunächst mal eher unfreundlich den Christen gegenüber aufgetreten. Ja. Er hat gesagt, das ist jetzt potenziell eine Religion, die hat was Subversives, gefährlich, also da müssen wir rechtzeitig den Riegel vorschieben. Ja.
nur kurz zu nachhaken. Ja. Wer würden Sie sagen, sind heute die Römer?
Das ist eine gute Frage. Also ich denke, wir leben ja immer auch in einer Gesellschaft, in der so, wie soll ich sagen, herrschende Meinungskonstrukte die Diskussionen prägen. Da gibt es natürlich auch Agenturen dafür, natürlich die Medien, auch politische Parteien und so weiter, die das Meinungsklima bestimmen. Und da würde ich sagen, haben wir heute vielleicht weniger als bei den Römern staatliche Agenturen, sondern es ist eher gesellschaftliche, die Doktrin von Glaube als Privatsache sozusagen immer wieder neu bekräftigen und dann auch teilweise durchaus aggressiv einfordern, wenn da Leute auftreten, die dann in dem, wie sie reden und handeln, dieser Doktrin zu widersprechen scheinen, dann sind sie da vielleicht auch wie die Römer nicht mehr so zimperlich. Dann wird gecancelt, dann wird gesagt, das darfst du nicht, das darfst du nicht sagen und so weiter. Und vielfach natürlich dann auch mit, Vorwürfen, wer sich für die öffentliche Relevanz von Glaubensüberzeugungen einsetzt, der möchte ja die Gesellschaft sozusagen wieder rechristianisieren oder schlimmer verkirchlichen. Mhm. Also so im Grunde diese Kalifatsidee wird dann natürlich sehr schnell auch gleich wieder aus der Mottenkiste gezogen. Mhm. Und deswegen denke ich, sind die Diskussionen in diesem Bereich oft so polarisiert und ja auch wenig hilfreich. Mhm. Denn man müsste schon genauer nachfragen, in welcher Weise eignet dem Glauben etwas Persönliches und das ist ja nicht bestreitbar. Mhm. Ist dieses persönlich dann aber auch automatisch privat? Mhm. Heißt von lateinisch privare, dem Öffentlichen entzogen? Mhm. Oder haben die wesentlichen Überzeugungen von Menschen und die religiöse Überzeugung sind ja die am tiefsten loten, tatsächlich nicht auch einen genuinen Platz im öffentlichen Austausch. Und ich wage da jetzt mal eine These, da müsste man natürlich überlegen, ob die stimmt. Aber ich habe so den Eindruck, dass vielfach auf der Ebene von Meinungen im politischen Diskurs operiert wird. Also Meinungen prallen aufeinander und ja auch immer heftiger in den westlichen Demokratien. Aber Meinungen sind ja immer auch etwas, was wir halt mal haben und vielleicht auch wechseln, unbeschadet. Ist ja auch gut so, es gehört ja zum demokratischen Diskurs dazu. Gestern habe ich so gedacht, heute finde ich das ja eigentlich was anderes überzeugender. Aber den Meinungen unterliegen ja unterliegen sozusagen Bewusstseinskomplexe, die da sozusagen tiefer liegend die Meinungen grundieren sollten, nämlich Überzeugungen. Ne? Also wenn Meinungen eher so sind wie die Jacke, die Sie jetzt hier auch mal ausziehen, wenn es Ihnen zu warm wird hier im Studio, aber als Person an Ihnen nichts ändert, wenn Sie jetzt dann im T-Shirt da sitzen werden, sind Überzeugungen ja eher nicht wie die Klamotten, die wir tragen, sondern eher sowas wie die Haut, aus der wir normalerweise nicht raus können. Überzeugungen kann man zwar schon auch wechseln, aber das würde dann um den Preis sein, eine andere Person zu werden. Und ich glaube, es wäre sehr viel gewonnen in unseren politischen Diskussionen, wenn wir gewissermaßen nicht immer nur auf diese Vorderbühne dieses Austauschs und des Kampfs der Meinungen achten würden, sondern einen Blick schärfen für die Überzeugungen, die drunter liegen. Mhm. Und dazu gehören ganz bestimmt Überzeugungen, die mit dem Glauben der jeweiligen Personen verbunden sind. Also das, wo wir sagen, das macht uns eigentlich aus. Wir Wären nicht, wer wir sind, wenn wir jetzt andere Überzeugungen hätten. Mhm. Und wenn wir wenn das schaffen könnten, auf diese Ebene in den Diskussionen öfter zu kommen, dann wären, denke ich, die Diskussionen sowohl ehrlicher, offener, aber auch natürlich vulnerabler.
Ja,
das ist klar. Mhm. Denn bei Meinungen hat man immer so quasi eine Ebene der vermeintlichen Sachlichkeit und das wird dann irgendwie halt auch rationalisiert.
Und auch eine gewisse Distanz von
genau.
Wenn es dann quasi um meine Intuition und innerste Überzeugung geht, diese Distanz dann noch zu kriegen, ist viel schwieriger. Ja.
Also riskieren wir uns als Personen in dem öffentlichen Diskurs, denn jede Überzeugung ist natürlich auch eine, die rivalisierende Überzeugungen kennt. Mhm. Aber wir würden dann als Personen gewissermaßen dafür einstehen und kämen uns so gesehen auf jeden Fall näher. Wir hätten vielleicht verschiedene Überzeugungen, aber wir wären in diesem Sinn schon mal näher aufeinander gerückt, indem wir uns darauf verständigen, wir lassen uns sozusagen reinschauen in das, was unsere Meinungen prägt. Warum hast du jetzt diese Meinung? Weil ich diese Überzeugung habe. Und natürlich könnte man dann noch weiter drunter fragen, wie sind Überzeugungen grundiert? Und dazu gibt es ja dann auch also sozialphilosophische und auch theologische Studien. Meistens hängen diese Überzeugungen mit diesen sogenannten großen Narrativen zusammen. Also in die Menschen sozusagen hineintradiert werden. Und deswegen denken sie so, wie sie denken. Und Überzeugungen haben ja auch emotionale Aspekte, fühlen so, reagieren so, wie sie reagieren. Und wenn wir es schaffen würden, auf diese Ebene mehr vorzudringen, dann glaube ich, wäre da sehr viel gewonnen in den politischen Diskursen.
Mhm. Sie haben jetzt einige sehr interessante Dinge gesagt, gerade zu den Überzeugungen. Sie haben auch gesagt, die Sache ist manchmal ein bisschen kompliziert, man müsste genauer hinschauen.
Ja.
Eine Frage, die ich jetzt hätte, gerade im Verhältnis oder in der richtigen Verhältnisbestimmung von Glaube, Christentum und Politik, was lernen wir denn quasi von den ganz frühen Christen über ihre Grundüberzeugungen? Was für eine Verhältnisbestimmung von privat und öffentlich, von Glaube und Politik finden wir, wenn wir an die Anfänge des Christentums und zum Beispiel ins Neue Testament gehen?
Also es ist faszinierend. Ich muss wirklich sagen, also da gibt es so viel zu entdecken, was auch mir so im Lauf der Studien vieles auch erst klar geworden ist, auf den ersten Blick sich gar nicht so leicht erschließt. Ich würde mal so versuchen, griffig zu sagen, die ersten Christen haben sich selber als eine politische Gemeinschaft verstanden.
An was würde man das erkennen?
Ja, also das ist wie immer, also deine Sprache verrät dich. Also man erkennt es an der Begriffswahl, mit der die ersten Christenmenschen sozusagen ihre eigene Bewegung charakterisiert haben. Ekklesia zum Beispiel. Jede, die mal Theologie studiert hat, weiß, das ist die Etymologie, also die Sprachwurzelableitung, die man halt kennt, ja, von Ekkaleo herausrufen. Es wird dann immer gleich theologisch gesagt, ja, es sind die, die von Gott sozusagen aus der Welt herausgerufen werden. Ist ja auch nicht ganz verkehrt, aber man übersieht dann mit solchen steilen theologischen Etymologien natürlich leicht, dass zunächst mal ein ganz säkular-politisch geprägter Begriff war, den die Christen für sich da in Anspruch genommen haben, nämlich die Bezeichnung für die Vollversammlung der Bürger einer also griechisch-hellenistischen Polis etwa. Mhm. Und der Hintergrund war eben auch ganz prosaisch, da lief halt wahrscheinlich so ein Büttel rum, vielleicht mit einer Klingel und gesagt, hey, liebe Leute, bei Sonnenuntergang, alle freien Bürger treffen sich auf der Agora, nur zur Vollversammlung der Polisbürger. Und ich denke tatsächlich, dass die ersten Christen sehr bewusst sich da aus dem Arsenal der politischen Sprache bedient haben, weil sie sich da auch so verstanden haben. Denken wir mal an so ein bisschen der Locus Classicus auch für diese Church as Polis Zusammenhänge, Epheser 2, Vers 19, da heißt es, nun seid ihr nicht mehr Nichtbürger oder Halbbürger, sondern allesamt Mitbürger der Heiligen. Ne? Also da wird die Bürgersprache aufgenommen, aber gleich in einer völlig revolutionären Konnotation, eben nicht nur, wie die Welt bisher kennt, dass Bürger immer nur die sind, die sich im Unterschied zu denen, die kein Bürgerrecht haben, definieren. Und let's face it, in der antiken Polis auf dem Rücken der Nichtbürger sozusagen auch ihre Bürgerexistenz zelebriert haben. Die haben nicht gearbeitet, die freien Bürger, sondern die Arbeit haben die anderen gemacht, die dann aber nichts zu sagen hatten in der Vollversammlung. Und nur da kann man jetzt erahnen, was das sozusagen für eine Revolution im Denken, aber auch in der Praxis des politischen Zusammenlebens bedeutet hat, wenn jetzt plötzlich hier eine Gemeinschaft in die Welt tritt, in der es nur Vollbürger gibt. Das gehören alle dazu, die sozusagen im Wahrnehmungshorizont der bisherigen politischen Ontologien und Verfassungen eigentlich nicht dazugehört haben. Ne? Frauen, Sklaven und so fort. Paulus fasst es ja sehr schön im Galaterbrief zusammen, in dem berühmten Spruch, hier jetzt gilt nicht mehr, was das Bürgerrecht in der neuen Polis Gottes anbelangt, gelten diese Antagonismen nicht mehr, die bisher die menschliche Gesellschaft spaltet, nämlich geschlechtlich, politisch und ökonomisch und religiös. Also Sklave, Freier, das waren so ökonomisch-politische Antagonismen, geschlechtlich und also Jude, Grieche, die religiösen Antagonismen, die ja auch immer mit einem gewissen Gefälle eingebracht wurden. Denn Heiden durften halt nicht in den Tempel, einen jüdischen Tempel, oder allenfalls als sogenannte Gottesfürchtige in den Synagogen auf den Emporen zugucken. Aber nicht wirklich, wie auch die Frauen, nicht wirklich Anteil haben am Geschehen dort. Und also da sieht man, wie sich die neue Realität auch in der neuen Sprachwahl abbildet. Und das sind Dinge, die ja aber jetzt auch in der theologischen Forschung erst so nach oben gespült wurden in den, grob gesagt, letzten 3 Jahrzehnten vielleicht. Man hat da lange Zeit gar nicht drauf geachtet und damit aber etwas ganz Elementares übersehen, nämlich den politischen Grundcharakter der Kirche von Anfang an.
Ich wollte gerade noch sagen, weil wir haben davon gesprochen, vor allem zu Beginn, dass diese Zuschreibung von außen häufig kommt. Eben, dein Glaube ist Privatsache, hat in der Öffentlichkeit nichts verloren. Aber es ist ja nicht nur eben eine Zuschreibung von außen, sondern auch für viele Christen ist genau diese Dimension ja stark im Hintergrund oder man kennt das gar nicht. Sie schreiben oder sie haben auch über den Gottesdienst geschrieben und geschrieben, dass der Gottesdienst zutiefst politisch ist. Ja. Ich glaube, das ist was viele, das behaupte ich jetzt einfach mal, viele Christen heutzutage im Westen überrascht. Was genau meinen Sie damit?
Ja, mich hat es ja selber auch überrascht. Ne? Also so gesehen, wundert es mich nicht. Aber Überraschungen haben ja auch eine positive Konnotation. Da gibt es was zu entdecken. Es gibt neue Horizonte zu beschreiten, die in dem Fall, wie ich finde, wirklich sehr aufregend sind. Und man muss sich ja auch fragen, wenn man jetzt sowas entdeckt und herausstellt, die Kirche eigentlich eine politische Gemeinschaft sui generis, also eigener Art, das könnte ja auch erstmal nur so eine weitere glorreiche Idee sein. Sozusagen eine Vorform des modernen Integrationismus, ist doch cool, alle dürfen mitmachen und so. Jeder findet es heute natürlich erstmal gut. Aber wie bei allen Ideen, die sozusagen der Test liegt dann halt in der Praxis und da wäre dann tatsächlich der christliche Gottesdienst sozusagen der erste praktische Bewährungsraum dieser ansonsten ja nur schönen Idee. Ne? Mhm. Also da kommt es sozusagen zum...
Also der Bewährungsraum dieser neuen Polis quasi genau, in dem Sinne.
Ja, ne? Also ne, wir haben ja schon das Stichwort jetzt gehabt von der Vollversammlung als Ekklesia ist in dieser Hinsicht ja eigentlich sowas wie Nomen Actionis, ne? Also ein Verbalnomen, das eher auf etwas zielt, was da getan wird, nämlich das, da trifft sich, da treffen sich die Bürger und Bürgerinnen in dieser neuen Polis Gottes und sozusagen tragen da zum Gemeinwohl bei. Und Paulus hat ja in seiner berühmten Rede vom Leib, also vielen Gliedern, ja im Grunde diese politische Linie aufgenommen. Ne? Denn Kernbestand seiner neuen Leib-Ekklesiologie ist ja die gegenseitige Achtung der Charismen, dass tatsächlich, wie er dann auch sagt, bei dem großen Kapitel zum urchristlichen Gottesdienst, 1. Korinther 14, naja, wenn ihr dann zusammenkommt, Synerche ist da, ist übrigens auch ein politisch geprägter Begriff, dann hat jeder und eine jede, ne, da ist jetzt also sozusagen geschlechtergerechte Bibelübersetzung mal wirklich am Platz, etwas beizutragen, sagt er. Ja, einer hat dann Psalm, dann bringt jemand eine Offenbarung, ein anderer kann es auslegen und so weiter. Also, dass er schon klar macht, dieser Bürgerstatus muss natürlich einer sein, der auch aktiv eingenommen wird. Also die Bürgerrechte sind das eine, jeder darf jetzt hier. Aber es gibt natürlich die korrespondierenden Bürgerpflichten. Also bitte bringt euch auch alle ein. Ne? Und das entspricht ja eigentlich auch dem, was schon Aristoteles in der sozusagen antiken Bürgertheorie gesagt hat, nämlich es gibt keinen Bürger ohne Amt. Und das wäre irgendwie Selbstwiderspruch. Wenn Bürger, dann heißt es aber auch Amtsträger, Amtsträgerin. Und das war im urchristlichen Gottesdienst eigentlich sehr schön auch abgebildet. Ne? In diesem vielfältigen Konzert der Charismen, die sich da gegenseitig ins Klingen und Schwingen bringen. Aber zugleich muss man auch ehrlich sagen, kann man schon in der spätapostolischen Zeit, in den biblischen Schriften auch bemerken, dass diese neue Realität halt so neu und so anspruchsvoll war, dass sie von Anfang an auch immer wieder in der Gefahr war, sozusagen überlagert zu werden vom Alten. Mhm. Also wenn man sich jetzt so ein paar urchristliche Konflikte da zum Beispiel mal anguckt, dann haben die eigentlich, wenn man die sozusagen diese politische Dimension jetzt als so eine Art Heuristik oder Sonde da einblendet, ihre Gemeinsamkeit alle darin, dass es Konflikte waren, die wir jetzt als Konflikt zwischen dem neuen Paradigma der Mitbürgerschaft Gottes und den alten Paradigmen, die natürlich auch in den Köpfen und sozusagen in der DNA der Menschen drin war,
das ist verstehen. Quasi die Haut, das sind die Überzeugungen, die irgendwie berührt werden durch das neue Paradigma. Und da kommt es zu Konflikten. Das ist
ganz genau. Ne? Also denken wir jetzt nur mal daran, an den sogenannten Antiochia-Konflikt, wo der Paulus sozusagen seinen lieben Mitbruder Petrus ganz schön ans Bein pinkeln musste, weil der eben diesen Konsens aufgekündigt hatte, dass man jetzt auch mit den neue Christen, also die aus dem heidnischen Kontext kommen, aber eben doch auch Abendmahlsgemeinschaft pflegt, hat sich dann sozusagen wieder von den sozusagen eher als jüdisch rigiden Gruppierungen um Jakobus herum da über den Tisch ziehen lassen. Und Paulus ist dann also doch ziemlich aggressiv geworden, wie man an seiner eigenen Darstellung in Galater 2 sieht. Apostelgeschichte-Darstellung ist da sozusagen politisch korrekt, so ein bisschen, aber... Und man fragt sich jetzt schon, warum ist der Paulus da jetzt so auf 180? Ja, nicht nur, weil er da sozusagen seine eigene Arbeit als Heidenapostel in Gefahr sieht, sondern weil er versteht, hier ist wieder die Gefahr, dass das neue Paradigma, ne, der öffentlichen Ekklesia Gottes wieder neu unterwandert wird von dem, von der alten Haushaltsregel. Mhm. Also das Paradigma des Haushalts, des Oikos. Mhm. Nun, das war ja schon in der Antike sozusagen dieser Gegensatz zwischen Polis und Oikos. Der Oikos gehörte den Nichtbürgern. Ne? Und wenn du auf den Oikos sozusagen reduziert warst, ne, dann warst du des Öffentlichen beraubt, ein Privatier, ne? Also in einer ganz negativen Konnotierung. Oder wie es die Griechen genannt haben, du warst auf das beschränkt, was dein eigenes nur war. To Idion. Du warst ein Idiotes, einer, der nur auf das eigene beschränkt war. Da kommt unser Begriff Idioten her. Und ne, Paulus hat, glaube ich, gespürt, dass ne, in solchen Vorgängen wie da jetzt in Antiochia, Petrus möchte plötzlich mit den Heidenchristen nicht mehr essen, da wieder das alte Oikos-Paradigma, na, das den Juden halt verboten hat, mit Heiden zu essen, plötzlich das neue politische überlagert.
Interessant, ja.
Oder denken Sie an eine andere biblische Konfrontation, auch ne, Paulus da, mit den Korinthern, das war ja jetzt eher eine heidenchristlich geprägte Gemeinde, da hat er ja auch wieder so eine ne, überraschend aggressive ne, Replik auf deren Abendmahlspraxis. Und die Exegeten haben sich immer gewundert, Mensch, Paulus, du bist jetzt so ein Choleriker, aber warum na, gehst du jetzt dermaßen ab? Was haben die jetzt da wirklich falsch gemacht? Okay, vielleicht ein paar Gläschen zu viel, ja, einen langen Nachmittag. Na, die man muss sich vorstellen, im das Konstrukt war ja so, die ersten Christen hatten ja, war ja im Römischen Reich keine erlaubte Religion, das heißt, sie konnten auch keine eigenen Gebäude für ihre Gottesdienste haben. Das heißt, sie waren darauf angewiesen, dass reiche Gemeindeglieder, wie zum Beispiel so ein Gaius, der in der Bibel ja auch mal erwähnt wird, da halt ihre größeren Privatgemächer für den Gottesdienst der Gemeinde zur Verfügung stellen. Und so ein Szenario ist dann natürlich auch denkbar, ne, dass die so ein Patron in diesen Gemächern ja auch sonst Gastmähler abgehalten hat. Und die Antike, wir wissen, ne, Lateinschüler wie ich sind ja damit gequält worden, also mit den Beschreibungen antiker Gastmähler, wie das abgelaufen ist, dass da eben sehr sorgfältig in der Situierung schon die soziale Stratifizierung der antiken Gesellschaft abgebildet und reproduziert wurde. Mhm. Es gab da sozusagen den engeren Bereich, wo der Gastgeber mit seinen speziellen Freunden, den Gleichgestellten, dinierte. Dann gab es ein Nebengebäude, da waren so vielleicht Kunden mit dabei. Und dann gab es noch, je nach Größe des Hauses, vielleicht auch noch einen eigenen dritten Bereich, wo dann die Bediensteten auch ein bisschen feiern durften. Natürlich alle mit ne, nicht genau dem gleichen Wein und nicht genau dem gleichen Fleischangebot und so. Also es war ne, sozusagen, die Art des Feierns hat diese gesellschaftliche Stratifizierung, eine Klassengesellschaft könnte man sagen, reproduziert. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass so jemand wie der Gaius, dann, wenn er jetzt plötzlich sozusagen seine neue Peer Group, die christliche Gemeinde, da einlädt, das ähnlich arrangiert. Und da war es dann wohl auch so, dass die Freien halt schon mal nachmittags, sie hatten ja ne, nichts zu arbeiten, zusammenkamen und schon mal angefangen haben. Schönes Essen, guter Wein und ne, abends stießen dann die nach einer weltlichen Statuszuschreibung Unfreien dazu, ne, nach getaner Arbeit. Und dann war die Gemeinde komplett und natürlich hat man darauf geachtet, muss noch ein bisschen Wein übrig bleiben und ne, ein bisschen Brot und so, damit man sozusagen das Kultmahl da am Abend auch gemeinsam halten kann. Ja, und warum regt sich der Paulus jetzt auf? Naja, auch wieder aus dem Grund, weil hier sozusagen das alte, das Oikos-Paradigma, das Neue ne, überlagern. Er sagt ja dann ganz ausdrücklich, in eurer Praxis verachtet ihr den Leib, ihr verachtet die Ekklesia. Mhm. Mhm. Na, und wenn man jetzt diese schon biblischen Kontroversen in diesem Sinn jetzt vielleicht auch beginnt neu zu verstehen, dann versteht man auch leichter, warum dieses anspruchsvolle Modell der Ekklesia, in der alle Glieder ihr Amt sozusagen auszuführen haben, immer auch natürlich im Laufe der Kirchengeschichte eins war, das hochgradig anspruchsvoll und darum mit vulnerabel war. Also immer wieder streckt sozusagen die Medusa ihr Haupt rein. Das alten Paradigmen versuchen sozusagen ins Neue reinzugreifen. Ne? Und natürlich auch politische Paradigmen. Ne? Mit der Germanisierung des Christentums hatte man natürlich dann auch wieder steilere, zentralistische Regierungsmodelle, die sozusagen in der DNA waren. Und man hat sich dann halt auch gesagt, na, ist doch eigentlich viel effektiver, wenn einer das Sagen hat, na, und nicht da immer so viele Leute da irgendwie mitreden und so. Na, Lean Management, das ist doch, ne, und so, ne, haben sich dann andere Paradigmen da immer wieder eingeschlichen. Ne, das Höfische zum Beispiel, oder man spricht dann von der Frühkatholisierung, wo sozusagen diese Unterscheidung zwischen Klerus und Kirchenvolk plötzlich auftrat, mit der Konnotation, die einen lesen die Messe, sind da aktiv, Klerus, und die anderen hören nur, sind also sozusagen nur rezeptiv. Ne? Und darum, denke ich, kann man schon sagen, die ganze Kirchengeschichte ist im Grunde so ein einziges Hin und Her, so ein einziger Kampfplatz auch, zwischen diesen Paradigmen. Ne? Und da sind wir heute natürlich auch dabei. Ne? Und wenn wir jetzt anfänglich davon gesprochen haben, dass in liberalen Demokratien halt so diese Doktrin von Glaube als Privatsache als ausgemacht gilt, dann ist es jetzt nicht so neu. Ne? Und ist halt jetzt unsere aktuelle Form, in der die sozusagen politische Dimension der Kirche wieder bestritten wird. Allerdings sollte man schon auch zugeben, das haben Sie ja auch insinuiert, nicht nur von außen, ne, sondern tatsächlich auch, es gibt da auch diesen vorauseilenden Gehorsam innerhalb der Kirche mit ihren Leitagenturen, die da schön brav auch mitspielt. Wenn man sich jetzt mal die Gottesdienste anschaut, die wir so feiern, Land auf, Land ab, dann kann man eigentlich an jedem einzelnen Punkt sowohl erkennen, dass es da eine ursprünglich politische Dimension dazu hat, als auch die kräftigen, jeweils auch aktuell wirksamen Mechanismen der Entpolitisierung. Mhm.
Können wir das kurz anschauen? Wo wären solche Punkte? Was, wenn ich jetzt in einen Gottesdienst gehe heute, wo sind die Punkte, wo man sehen würde, eigentlich hat das direkt politische Implikationen und eben dann vielleicht auch, wie wird das aber gedeutet oder in welchen Rahmen wird das eingerahmt?
Ja, es geht schon los, wenn es losgeht. Ne? Ja. Also so üblich ist ja bei den jedenfalls Gemeinden, die dann sozusagen noch dem römischen Messformular irgendwie folgen, ist diese trinitarische sogenannte Eröffnungsvotum ja der Beginn, ne, im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Und ne, wenn man die Hintergründe studiert, dann erkennt man, das ist eigentlich als Sprachhandlung eine Proklamatio. Mhm. Sie stellt die Gemeinde in die Gegenwart des Dreieinen. Also wir treten sozusagen ein jetzt in den Herrschaftsbereich Gottes. Und die Konnotation, politische Konnotation, ist natürlich, hier haben jetzt alle anderen Stimmen zu schweigen. Mhm. All die Dinge, die uns ansonsten claimen, also mit Loyalitätsansprüchen, das sind ja ganz viele Herren und Herrinnen da sozusagen, die uns ständig sozusagen beherrschen wollen, die haben jetzt hier sozusagen die Klappe zu halten. Jetzt treten wir ein in Gottes Herrschaft und in seine Gegenwart. Na, und wenn man jetzt sieht, was oft daraus gemacht wird, ne, also ich höre zum Beispiel ständig sowas wie, ich begrüße Sie herzlich, wir wollen den Gottesdienst feiern im Namen des Gottes. Und, na, das, da sieht man schon, es wird als so eine Art Begrüßungsformel entpolitisiert. Oder, und dann als Sprachakt ist es dann eher so ein Willens, Ausdruck, wir wollen feiern, sodass es auch dem lieben Gott gefällt oder so. Und so kann man tatsächlich an eigentlich allen gottesdienstlichen Dingen, klein und groß, entlang gehen. Die Taufe ist natürlich jetzt so ein zentrales christliches Zentralritus. Eigentlich meint es ja einen Herrschaftsübergang, wird getauft auf einen neuen Namen. Mhm. Ich höre ständig, ich taufe dich im Namen. Es ist entpolitisiert. Und die ganze Vorstellung, da geht ja doch auch häufig mehr so in Richtung eine zivilreligiöse Maßnahme, sozusagen Sicherung des göttlichen Begleitschutzes für den Täufling, also jedenfalls bei Kindertaufen, wie ich es in meinen Traditionen erlebe. Das hat eigentlich mit dem Taufsakrament fast nichts mehr zu tun. Und der Kern ist schon, glaube ich, auch die Entpolitisierung. Es geht nicht mehr um Sterben und Neuauferstehen mit Christus sozusagen als sozusagen Bürger seiner neuen Herrschaft, sondern es geht darum, egal wohin du gehst, egal was du tust, der liebe Gott ist schon irgendwie bei dir. So wie ein Dackel, der so mitläuft. Also, ja. Und das Abendmahl, das ist, denke ich, ja vergleichbar. Man hat es ursprünglich als Versöhnungsmahl mit gutem Grund in der Mitte der Ekklesia gehabt. Denn dort, Entschuldigung, zeichnet sich symbolisch, aber nicht nur symbolisch, sondern sozusagen aktsymbolisch ab, was die Ekklesia ist, nämlich die versöhnte Gemeinschaft all derer, die da um Tisch herumtreten, die ansonsten in ihrem Leben nie auf die Idee gekommen wären, da mit solchen Leuten um einen Tisch zu stehen. Da sind nicht nur alt und jung, reich und arm, sondern halt auch die nur politisch Linken und politisch Rechten und sozusagen alle finden sich da wieder. Also das Mahl der Versöhnung. Und auch da ist es weitgehend gelungen, den politischen Stachel rauszuziehen, indem man es zu sowas wie einem individuellen Stärkungsmahl persönlichen Glaubensstärke oder sowas gemacht hat, wo dann der Umstand, dass da auch andere stehen, eher zu so einem trivialen Begleitumstand gemacht wird. Also man könnte im Grunde jeden einzelnen Schritt, den wir im Gottesdienst gehen, daraufhin untersuchen, wo steckt da die politische Dimension, und das würde ich garantieren. Das könnte ich Ihnen an jedem einzelnen Schritt demonstrieren. Und dann wäre fast immer auch sozusagen die Begleitmusik, feiern wir es so, dass diese Dimension wirklich greifbar ist? Nö.
Wahrscheinlich.
Eher nicht. Bei uns ist es tatsächlich so weitgehend weggerutscht, dass wir da in anderen Paradigmen unterwegs sind. Und nur wie bei allem, was man lange genug macht, denkt man halt auch, es ist alternativlos. So der alte Satz von Andrea Merkel. Wenn sie nicht mehr weiter wusste, hat sie gesagt, es ist alternativlos. Ja. Und so kommt mir das ja heute auch vielfach in unseren gottesdienstlichen Praxis vor. Wir feiern halt, wie wir feiern, und wieso sollten wir uns fragen, ob das eigentlich okay ist? Oder
Ich höre ein Plädoyer von Ihnen, diese politische Dimension im Gottesdienst auch irgendwie neu wieder zu entdecken, quasi auch auf eine Entdeckungsreise zu gehen, Spurensuche zu gehen. Sie plädieren für, ich finde das auch überzeugend, das hat mich selber irgendwie stutzig gemacht. Ich nochmals genauer auch über die einzelnen Akte quasi des Gottesdienstes nachzudenken. Wie verhält sich nun, also wenn das Christentum oder die christliche Bewegung in ihrem Ursprung so politisch konnotiert ist, wie verhält sie sich nun zur Politik der Welt? Das ist ja dann dieser Übergang oder diese Schnittstelle. Wie muss man hier oder soll hier navigiert werden?
Ja, das ist schon natürlich eine heiße Frage, die irgendwie auch immer heiß geblieben ist. Also vielleicht könnte man mit einem Beispiel mal versuchen, dem ein bisschen auf die Spur zu kommen. Es gibt ja auch im Gottesdienst Handlungen, wo wir jetzt sagen würden, ja, die sind auch beim ersten Draufschauen schon so ein bisschen sozial und vielleicht sogar politisch charakterisiert. Also ich denke zum Beispiel mal an die Fürbitte. Mhm. Interessanterweise war die Fürbitte auch einer der drei Grundaufgaben des christlichen Laos, also des Kirchenvolks von Anbeginn. Ne? Da kann man sich dann auch fragen, wieso sind wir heute jetzt in der Situation gelandet, wo viele Pfarrer und Pfarrerinnen denken, das gehört ja auch zu meinem Job, die muss ich auch noch schreiben. Bestenfalls wird es dann mal jemand, das, was dann aufgeschrieben ist, jemand ausgehändigt zum Vorlesen, ein Kirchenälteste oder so. Aber bei den Fürbitten ist dieser sozusagen für andere Charakter ja sehr deutlich. Dieser Charakter, wie Bonhoeffer das mal genannt hat, Kirche für andere. Mhm. Weil dort ja nicht nur nach innen gebetet wird, also für die eigenen Belange, sondern eben traditionell nach außen. Es hat ja auch eine biblische Mahnung zum Vorbild. Also betet beständig, heißt dabei, ich glaube, im Epheserbrief auch. Und eben durchaus auch für die Mächtigen, also die ja zu der Zeit schon nicht unbedingt die besten Freunde waren, Nero, klar. Also die Fürbitte hat ja diesen Charakter des Eintretens für andere, nimmt das Motiv auf, das ja auch im Buch der Sprüche da prominent ist, also tu deinen Mund auf für die Stummen. Und wenn wir das in der Fürbitte tatsächlich regelmäßig einüben, unseren Mund denen zu leihen, die, deren Stimmen nicht hörbar sind, entweder weil sie gecancelt werden oder weil sie nicht artikulieren können, dann ist da natürlich im Grunde, wie soll man sagen, eine Einübung in Fürsprache im Gottesdienst passiert, die dann auch die Fürsprache im säkularpolitischen Bereich nicht wie eine Raketenwissenschaft erscheinen lässt, sondern es ist im Grunde nur die natürliche Fortsetzung. Wer also das einübt, vor Gott für Menschen einzutreten, der wird es dann auch entsprechend leichter finden, es also vor den, sagen wir mal, Mächtigen dieser Welt zu tun. Also da ist im Grunde gar kein großer Transfer verlangt, sondern es beginnt im Gottesdienst und ist, wie soll man sagen, fließt über in die säkularpolitische Dimension. Das sind natürlich jetzt schon eher eher elementare Dinge. Da ist noch nicht gesagt, für wen genau und wie genau, sondern das hält sich sozusagen noch eher im Bereich der Überzeugungen auf. Aber ich denke auch, dass wenn man genau hinschaut, schon auch noch ein bisschen mehr entdecken kann, als nur dieses Generelle. Mhm. Also ich denke zum Beispiel, wir haben ja heute schon generell in der Gesellschaft diese, das kann man schon sagen, das Erbe des Christlichen ist schon, dass wir eine Sensibilität für Minderheiten haben. Das finde ich erstmal positiv. Und dass die große Mehrheit schon generell verstanden hat, es ist wichtig zu sehen, wo sind da Leute, die da unterprivilegiert sind, leicht, also vulnerabel oder leicht unterdrückt werden können. Also lass uns auf die achten, ihnen eine Stimme geben. Also das ist eigentlich schon so ein bisschen generell angekommen. Ja, treibt vielleicht dann auch extreme Blüten und so, aber so generell kann man sagen, ja, ist ein Erbe des Christentums. Was dabei dann aber vielleicht oft weniger im Vordergrund ist, ist, dass sozusagen Fürsprache nicht unbedingt bedeuten muss, sozusagen alles gut zu finden, was jetzt vielleicht bestimmte Minderheiten, wofür sie stehen und so weiter. Da denke ich eben auch dran, dass ja der selbe Satz, der ja den ersten Christen die Gebete für die Mächtigen nah ans Herz legt, der dann schon auch sagt, auf dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also es ist nicht nur, lass es dem Nero gut gehen, dass er schön brav weiter die Christen verfolgen kann und sowas jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, ne? Ja. Sondern es ist da schon so ein bisschen mehr auch in der Fürbitte mit drin, die letztlich, so jetzt mal ein bisschen vereinfacht gesagt, die Dimension des Reiches Gottes im Blick hält. Das ist sozusagen immer der Hintergrund, in dem auch politisches Engagement verstanden wird. So dass man vielleicht nur mit diesem schönen Satz, den der große Dichter meiner Heimatstadt, Bertolt Brecht, geprägt hat, wo er gesagt hat, es ist kein Mensch zu groß, als dass er in ein Gebet hineinpasse. Mhm. Also auch kein Nero, kein Putin und wie sie alle heißen, die sind nicht zu groß, als dass sie in ein Gebet reinpassen würden. Aber dieses Gebet ist eben dann tatsächlich auch eins, das nicht einfach nur unkritisch alle abfeiert, was so ein Putin macht. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, wie jetzt der Patriarch da in Moskau betet, aber das wäre vielleicht dann so eine kritische Rückfrage. Mhm. Wie sind deine Fürbitten für die Mächtigen jetzt? Ist dieses Moment, dass sie zur Erkenntnis dabei kommen, da mit drin? Oder ist es nur einfach so eine, wie soll ich sagen, unkritische Summensolidarität, Adresse, die dann dabei rausgeht. Ja. Na, also wenn man, wie gesagt, genau hinguckt, kann man dann mehr entdecken als nur die ganz groben prinzipiellen Impulse so in Richtung Fürbitte, sondern es ist schon ein bisschen mehr dann auch dran zu entdecken.
Sie haben vorhin angesprochen, quasi der Hintergrund, also Sie haben gesagt, ich glaube, das Stichwort war, Hintergrund des politischen Handelns, auch des Gottesdienstes, ist quasi dieses Reich Gottes. Reich Gottes, Basileia tu Theou, auch ein politischer Begriff, diese Königsherrschaft. Wie verhält sich die nun, also wenn Sie den Hintergrund, wie verhält sich die nun, sagen wir, zur Kirche oder zur Versammlung der Christen, zum Gottesdienst und zur Welt? Also, oder wie soll ich sagen, bildet die Kirche dieses Reich Gottes ab oder nicht? Oder in welchem Verhältnis stehen denn die?
Natürlich eine Frage, die so in der Kirchengeschichte durchaus verschiedene sozusagen Antworten hervorgerufen hat. Also ich würde mal sagen, es ist jetzt ein bisschen frech oder zugespitzt, aber man hat vielleicht leider dazu tendiert, ihr zu oft das erste Glied dieser Doppelbestimmung zu betonen, das Reich. Und natürlich, als das Christentum Staatsreligion wurde, seit der konstantinischen Wende im Anfang des 4. Jahrhunderts, hat man natürlich dann auch vom Corpus Christianum geredet, also sozusagen die ganze Gesellschaft, die politischen Institutionen vollkommen sozusagen bestimmt, auch von den kirchlichen Grundsätzen und auch den kirchlichen Machtträgern, Bischöfe und Papst und so weiter. Und man hat da vielleicht doch häufig dazu tendiert, sozusagen diesen Reichsgedanken also ein bisschen zu isoliert zu denken. Na? Ein Reich ist ja immer sozusagen auch territorial gefasst. Und so gab es dann also nicht nur die Handreichung zwischen Kirche und Staat, sondern es gab ja natürlich auch die ständigen Machtkontroversen. Wer ist jetzt sozusagen wirklich da die bestimmende Größe? Ne? Und interessanterweise hat man ja da auch Theorien entwickelt, also sowohl für den Papalismus als auch für das Gegenmodell, des Synodalismus, wo auf die gleiche Grunddifferenz hin rekurriert wurde. Man hat also gesagt, das weltliche Regiment und das Kirchliche funktioniert verschieden. Der weltliche Machthaber hat das Schwert, kann er also draufhauen. Anderen Worten, Durchsetzungsmittel. Während der Papst hat, und die Kirche hat ja nur das Wort. Also sine vis et verbo, also die gewaltfreie Form der Überzeugung lediglich. Und aus der gleichen Grunddifferenz hat man dann zwei verschiedene Folgerungen völlig konträr gezogen. Ne? Der Populismus hat gesagt, ja, aus der Tatsache, dass wir sozusagen kein Schwert dazu brauchen, um sozusagen unsere Macht zu zeigen, geht doch klar hervor, dass es die überlegene Macht, Form der Macht ist. Also darum, ne, der Papst ist das eigentliche Oberhaupt des Abendlands. Und ne, die sozusagen Italiener, die später da der sozusagen dagegen gesprochen haben, haben das Gleiche gesagt und gesagt, ja Moment, du hast ja nur das Wort, das heißt, du kannst, was du durchsetzen willst, ja gar nicht durchsetzen. Darum ist es klar, ne, die weltliche Macht muss dem privat zugesprochen bekommen. Und ich glaube, man hat diese ganze Dauerkontroverse, unter dem, ne, muss man schon sagen, auch das Abendland ja immer wieder gelitten hat. Das waren ja dann auch oft durchaus gewaltsame Auseinandersetzungen, weil man sich zu sehr auf diese Idee des Reiches als Territorialgröße eingelassen hatte und sehr leicht aus den Augen verloren hatte, dass es ja, nach biblisch die Basilea Tuteu, das Reich Gottes ist. Ne? Also es ist nicht Papstreich oder Kaiserreich, sondern Gottesreich. Mhm. Und das, denke ich, ist eine Sache, die auch in den aktuellen Debatten das Wesentliche sein sollte. Ne? Es kann nicht darum gehen, auch nicht in irgendwelchen christlichen Bewegungen gewissermaßen, irgendeine weltlich-politische Konfiguration, ne, so eine Art christlicher Idealstaat oder sowas, als Ziel auszurufen, von dem man dann annehmen würde, er würde sich gewissermaßen ins himmlische Jerusalem hinein entwickeln. Mhm. Dem steht ja ganz klar auch die Vorstellung entgegen, die der Apokalyptiker Johannes von Patmos in seiner Offenbarung artikuliert hat, wenn er sagt, das himmlische Jerusalem kommt vom Himmel herab. Es wird nicht von unten her aufgebaut, sondern alle weltlichen Gemeinwesen gehören sicherlich zu dem, was Gott den Menschen auch Gutes im Sinn des Erhaltungswillens gibt. Die göttliche Vorsehung hat auch das Politische den Menschen als eine gute Gabe gegeben. Aber denkt bitte nicht, dass die Polizia eine Kraft wäre, die euch in die Hand gegeben ist, um den Himmel auf Erden herzustellen. Also eine ganz klare Absage an alles, wir würden jetzt sagen, an politische Utopien und damit aber auch an politische Bewegungen, die sozusagen das mit dem Äußersten sich im Verbund fühlen, sozusagen, ob es jetzt der liebe Gott selber ist oder sowas wie die richtige Seite der Geschichte oder wie auch immer. Mhm. Also sich mit einer sozusagen höchsten Macht vereint wissen, die dann natürlich auch immer wieder dazu bewegt, dass der Zweck alle Mittel heiligt. Ne? Und das hat man ja immer wieder gesehen, dass die größte Gewalt immer von Bewegungen ausgeht, die sich sozusagen mit dem Höchsten verbinden. Und das kann durchaus auch im Zusammenhang von christlicher Rhetorik passieren, wenn sie diese Differenz nicht mitdenken, dass es das Reich Gottes bleibt. Gott ist der es herbeiführt. Und man hat diese politischen Utopien, die sozusagen ins Religiöse reinspielen, ja nicht nur im alten Gewand der Religion, also theokratische Visionen oder sowas, Kalifat, sondern man hat es ja auch im Gewand der säkularen Religionen. Mhm. Also diese Vorstellung, wir Menschen sind jetzt die die Welt retten müssen, das ist natürlich ein Antinarrativ zur biblisch-christlichen Heilsgeschichte. Darum muss man, glaube ich, jetzt in unseren freiheitlichen Gesellschaften besonders auch daraufhin sensibel werden und wenn wir es nicht sind, sensibel uns selber sozusagen sensibler machen, wo wir in Gefahr stehen, in unseren sozusagen im politischen Denken und Agieren gewissermaßen auch so Ersatzfunktionen des Reiches Gottes neu zu etablieren. Ne? Mhm. Also, und es beginnt immer damit, dass Menschen sagen, ne, wir sind's. Ohne uns geht nichts. Wir sind die Macher. Wir, wenn wir es nicht tun, dann geschieht nichts. Ne? Also das heißt, und da können natürlich auch Dinge wie jetzt zum Beispiel die freiheitlich-liberale Demokratie kann dann natürlich auch in so einen quasi religiösen Popanz verwandelt werden, als sozusagen eine Art letzte Instanz, ne, die sich dann die Berechtigung auch damit mit dieser Behauptung erkauft, sozusagen alle anderen sozusagen abzuregeln, die da vielleicht anders ticken und so weiter. Ne? Mhm. Also das wäre das, was der alte Erlanger Sozialphilosoph Erik Vögeling ja schon in den 30er Jahren als die sogenannten politischen Religionen bezeichnet hat. Also säkulare, wie er so schön sagte, so kollektive oder säkulare Rituale kollektiver Proskynese. Kann man gern wiederholen. Ne? Das ist eine coole Formel. Also sozusagen das Niederwerfen vor Dingen, die Menschen als höchste Werte ausloben. Ne? Und das muss jetzt nicht unbedingt nur der Klassenkampf sein, die klassenlose Gesellschaft, wie im Marxismus einer dieser säkularen Religionen, die er da beschrieben hat, oder sowas wie eine rassengesäuberte Gesellschaft, wie im nationalsozialistischen Ideologiebereich, so eine andere säkulare Religion, die er da beschrieben hat, sondern es kann natürlich auch also sagen, der moderne Liberalstaat kann natürlich auch solche quasi religiösen Konnotationen annehmen. Und da, glaube ich, müssen wir tatsächlich wirklich aufpassen, dass wir nicht reinrutschen und dann in diese ganzen, das ganze Arsenal der sozusagen letztlich totalitären Selbstbeharrungsformen reinrutschen.
Mit diesem Wort der Warnung, glaube ich, sind wir an ein Ende gekommen. Wir sind es selbst nicht. Letztlich geht es beim Reich Gottes eben um das Reich Gottes. Ja, ich glaube, das gibt viel Stoff zum darüber nachdenken.
Ja, das würde mich freuen.
Ja. Vielen Dank, dass Sie hier bei uns waren, Herr Vanwetsch. Es hat uns sehr gefreut. Ja,
herzlich gerne.
Danke schön.
Danke auch.